Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Übermorgen startet auch die Basketball-Bundesliga in die neue Saison, kurz nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft, bei der sich die deutschen Basketballer deutlich mehr ausgerechnet hatten als Platz 18. Den Liga-Auftakt macht das Team aus Ulm gegen Vechta und mit dem Geschäftsführer der Ulmer, Thomas Stoll, habe ich vor der Sendung reden können, welche Lehren er aus der WM zieht und wie künftig die Zusammenarbeit zwischen Liga und Nationalteam als auch Deutschem Basketballbund aussehen könnte. Zunächst aber habe ich Thomas Stoll gefragt, was sich sein Team mit 8 Neuzugängen für die Saison vorgenommen hat.
Natürlich wollen wir in die Playoffs. Wir haben eine ganz, ganz junge, neue Mannschaft. Wir gehen auch gewisse Risiken natürlich ein mit dem 18-jährigen Aufbau. Aber ich glaube, die Playoffs müssen natürlich in Ulm immer das Ziel sein.
Das erwarten die Fans und auch die Geschäftsführung?
Ja, davon gehe ich aus. Also wenn man nicht in die Playoffs kommt, so wie vor 2 Jahren, dann sind alle enttäuscht. Insofern ist es natürlich immer das Ziel von uns.
Was denken Sie, wird das prägende Merkmal Ihres neuen Teams sein? Was zeichnet die neuen Ulmer aus?
Ich glaube, dass wir wieder ein Team sein werden, das sehr schnell spielt, sehr spektakulär spielt. Und ich glaube, dass wir wieder ein sehr, sehr starkes Offensivteam sein werden.
Gleich zu Beginn geht es gleich 2-mal gegen Rasta Vechta. Ist das eine Kuriosität im Terminkalender oder wie kommt die Spielansetzung zustande?
Ja, das zweite Spiel ist ein Pokalspiel. Das wurde ja ausgelost. Insofern ist es einfach Zufall. Natürlich etwas, was man nicht so gerne hat, 2-mal denselben Gegner in der kurzen Zeit. Aber muss man nehmen, wie es kommt, weil man will ja in die nächste Runde.
Mit Rasta Vechta haben Sie ja eine besondere Geschichte. Der Aufsteiger aus Niedersachsen stand zuletzt in der Tabelle vor Ulm und zog ins Playoff-Halbfinale ein. Diesmal wollen Sie selbst für eine positive Überraschung sorgen. Aber wie?
Ja, ich glaube, Rasta Vechta ist ähnlich wie wir momentan schwer einzuschätzen, weil die Mannschaft relativ neu ist. Ich glaube, die haben 6 Neuzugänge. Wir haben in der Vorbereitung sehr gut gespielt, aber natürlich müssen wir zu Hause in der Mannschaft die Vechta auch schlagen können.
Was trauen Sie Vechta denn in dieser Saison zu? Viele Leistungsträger haben den Verein ja verlassen.
Ja, die müssen das jetzt bestätigen. Ich glaube, wir hatten das in Ulm auch nach dem Aufstieg, 2-3 Jahre später, wo wir überraschend in die Playoffs gekommen sind. Das ist eine Euphorie, die nach so einem Aufstieg da ist. Das zu bestätigen ist meistens ein bisschen schwieriger. Allerdings sind die Voraussetzungen, glaube ich, Vechta ganz gut. Der Trainer macht da einen tollen Job und auch das Management ist da relativ bodenständig. Und ich glaube, bei denen würde auch die Welt nicht untergehen, wenn sie Playoffs nicht erreichen. Aber ich traue es ihnen zu, dass sie es erneut schaffen.
Der Blick in die Glaskugel ist ja immer besonders schwer. Aber welche Vereine haben Sie in dieser Spielzeit besonders auf der Agenda? An der Tabellenspitze wie auch im Tabellenkeller?
An der Tabellenspitze sind die üblichen Verdächtigen mit dem größten Etat. Bayern, Berlin auf jeden Fall, Oldenburg und Bamberg. Ich denke mal, das sind die 4, die man eigentlich im Halbfinale erwarten muss. Abstieg, dieses Jahr steigt ja nur eine Mannschaft ab. Das ist extrem schwierig. Also dafür habe ich von den Mannschaften momentan noch zu wenig gesehen.
Sehen Sie die Gefahr, dass die Kluft zwischen der Tabellenspitze und dem Tabellenkeller immer größer wird, dass also der Mittelbau sozusagen immer dünner wird?
Ja, das ist Bayern München ist so weit enteilt. Das ist schon sehr schwierig, auch mit dieser Euroleague-Geschichte jetzt von Alba Berlin. Die haben nochmal einen deutlichen Etatsprung gemacht. Ich glaube, die 2 werden auf Dauer die 2 Teams sein, die schwer zu schlagen sind. Das ist für die Liga nicht gut, das ist für den Basketball nicht gut. Aber wir sind im Basketball gewohnt, da gab es ja immer wieder Serienmeister und momentan ist eben Bayern an dieser Stelle dran.
Ihre Sportart lebt ja eigentlich von den Erfolgen der Nationalmannschaft. Wie groß ist der Rückschlag, den der Basketballsport hierzulande jetzt durch die WM-Pleite erlitten hat?
Ja, ich war ja selber in China dabei. Ist die Katastrophe, was da passiert ist. Es ist für den deutschen Basketball natürlich nicht gut. Ich glaube, die BBL betrifft relativ wenig, weil die sich sehr gut entwickelt hat die letzten Jahre. Aber natürlich ist es ein deutlicher Rückschlag, der so nicht erwartet war.
Wie ist denn Ihre Erklärung für die Pleite, wenn wir ein bisschen bei der Aufarbeitung bleiben? Sie haben das Team selbst vor Ort erlebt und sich auch verwundert die Augen gerieben?
Ja, ich habe die Vorrunde live anschauen dürfen müssen teilweise bei den Spielen. Es hat einfach nicht gestimmt. Es ist von außen immer so schwierig, aber ich glaube, dass die Teamchemie nicht so gut war, wie es behauptet wird. Ich glaube, dass die Spieler auch ein zu großes Ego haben. Ich glaube auch, dass die Führung da natürlich versagt hat. Ich glaube, da kamen viele Dinge zusammen. Ich war auch mit der Vorbereitung nicht so ganz glücklich. Ich glaube, wenn man als Nationalmannschaft Erfolg haben will, dann geht es nur als Team. Dem muss sich jeder unterordnen. Und wenn sich Leute nicht unterordnen wollen, dann glaube ich, sind sie falsch in der Nationalmannschaft.
Geht das in die Richtung eines bestimmten Spielers, vielleicht im Aufbau?
Nee, das geht gegen jeden Spieler. Jeder Spieler muss bereit sein, sein Ego hinten anzustellen. von der Nationalmannschaft, genauso wie vom Team. Ansonsten wird er auch in seinem regulären Team keinen Erfolg haben.
Viele Verantwortliche, Sie auch, fordern eine Aufarbeitung der WM-Pleite, der DBB-Auswahl. Der DBB müsse generell professionellere Strukturen schaffen. Die Liga solle in Zukunft mehr eingebunden werden. Wo genau knirscht es denn da Ihrer Meinung nach am meisten?
Ja, ich glaube, das ist kein Miteinander, sondern das ist eher ein Gegeneinander, will ich auch nicht sagen, aber ein Tolerieren der anderen Strukturen. Grundsätzlich ist so, die BBL hat sich extrem weiterentwickelt, hat professionelle Strukturen in allen Bereichen, von den Jugendtrainern über Assistenztrainer, hauptberufliches Management und. Und beim DBB reagiert die Ehrenamtlichkeit. Ich glaube, das sind einfach ganz, ganz andere Strukturen, wie man an die Spitze von so einem Verband kommt, wie man zu einer Spitze von einem Verein kommt. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, wie man möglichst viel Basketballverstand und viel wirtschaftlichen Verstand auch beim DBB bündeln kann. Das ist sicherlich ein schwieriger Weg, aber ich glaube, da muss man einfach als DBB sagen, die BBL hat das sehr gut hingekriegt und vielleicht auch ab und zu mal auf die verrückten Vereinsmanager hören.
Das heißt, Sie fordern auch mehr Kommunikation zwischen den BBL-Vereinsmanagern und der DBB-Führung, die zukünftig hauptamtlich sein sollte?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es hauptamtliche Positionen braucht. Ich glaube auch, dass man mehr auf die Vereine zugehen muss, denn ihre Nöte und Ideen, denn wir sind diejenigen, die Nationalspieler bezahlen, die ausbilden, die aufs Dorthin bringen, wo sie am Schluss spielen sollen. Und dann einfach hintergehen und sagen, ja, stell die mal ab. Wir machen mit denen jetzt 3 Monate, was wir wollen. Das kann es einfach nicht sein.
In Kürze muss der Posten des gegangenen Sportdirektors Ralf Held, der seit Juni vakant ist, ja nachbesetzt werden beim DBB. Wäre das möglicherweise eine neue Rolle, eine neue Funktion mit Perspektive, wenn der DBB beispielsweise Ihre Vorschläge berücksichtigen würde?
Also erstens haben wir nicht gefragt. Ich habe auch nicht mal eine Ahnung, wer da im Gespräch ist. Aber ich glaube, das sagt schon alles drüber aus. Wenn so ein wichtiger Posten besetzt wird, dann müsste eigentlich die Liga, die das wichtigste Tool momentan in Deutschland ist, bei dieser Besetzung beteiligt sein. Ich habe keine Ahnung, wen der DBB da in Erwägung zieht. Da sind wir, glaube ich, auch vom Präsidium der BBL nicht um Rat gefragt. Ich bin sehr gespannt, wer das wird.
Warum denken Sie, verhält sich der DBB so autark, wie er es tut und sucht nicht die Kommunikation und den Austausch mit Ihnen?
Ich glaube, das ist so eine Philosophiefrage. Der DBB ist natürlich die vermeintlich höchste Instanz in Deutschland im Basketball. Und die BBL ist nur eine der vielen Ligen. Insofern glaube ich, dass es einfach so ein Strukturproblem ist. Die BBL ist nun mal eine kommerzielle Liga mit GmbHs, fast nur GmbHs, die das machen. Und der DBB ist der reine Sport, der ideelle Sport. Und ich glaube, da ist einfach ein Fehler in der Denkweise.
Wie wird sich diese Denkweise, diese Haltung auf die Liga auswirken, mittelfristig auch?
Ja, es gibt ja immer alle paar Jahre wird der neue Grundlagenvertrag verhandelt. Unser jetziger läuft 2022 aus. Das heißt, es wird jetzt demnächst ohnehin Gespräche über die Zusammenarbeit geben. Wie das ausgeht, was da alles Teil ist, weiß ich nicht. Also ich bin nicht im Präsidium der BBL. Das müssen wir erstmal unser Präsidium entscheiden, in welche Richtung es geht. Aber natürlich geht es darum, in vielen Bereichen, auch die Jugendnationalmannschaften, dieses Jahr ist die U16 abgestiegen aus der A-Gruppe. Solche Sachen dürfen nicht passieren. Und da muss man einfach drüber reden. Es müssen da Leute hin, die vielleicht aus der BBL mit dem entsprechenden Stahlgeruch kommen und die dieses professionellen Ansatz, dieses Bessermachen, auch wenn es Geld kostet.
Das klingt ja schon so, als wenn Sie doch deutlich die Vertrauensfrage stellen wollen.
Nein, Vertrauensfrage, das ist nicht mein... wir machen unseren Job in der BBL. Ich glaube, den machen wir ganz gut. Wenn uns jemand im Rat trägt, was nicht selten vorkommt, es gibt ja auch andere Basketballnationen, die NBA, die immer wieder mal vorbeikommt und mit denen man redet. Ich glaube, es ist schon so, dass man offen ist für alles, aber man hat es eigentlich auch nicht nötig, sich da hinzustellen und sagen, hey, wollt ihr nicht auf uns hören? Sondern das müssen die für sich entscheiden. Die haben einen Verband zu leiten, die haben ein entsprechend hohes Budget, die haben Olympische Spiele, die haben inzwischen eigene Wettbewerbe wie die Champions League. Das sind alles Sachen, da können wir von außen draufschauen, können unsere Meinung zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass wir da wirklich um Rat gefragt werden.